Das Mikrofone, wo man ganz nah dran sein muss, aber das macht nichts aus. Ich wünsche euch allen, wo ich es persönlich ausgedrückt habe, ein gesegnetes neues Jahr, dass ihr wisst, Jesus ist bei euch in dem, was vor euch liegt. Ich wollte, bevor wir loslegen mit der Predigt, ein kleines Gedenken halten. Was heißt Gedenken? Schwester Mathilde Wetzel, den meisten wird es nichts mehr sagen. Sie ist ja am 21. Dezember heimgerufen worden in die Ewigkeit. Und Schwester Mathilde war ja von 1980 bis 1990 hier. Wir haben bei der Beerdigung, wurde immer gesagt, knapp 11 Jahre. Also nicht ganz, die Zahlen wirken nur auf 10. Aber offensichtlich war das am Anfang vom Jahr, dann war es gut. Auf jeden Fall 9,5 Jahre alt. Die letzte Predigt hier im Haus war am 8. August, also 2021, also noch gar nicht so lang her. Da hat sie mal noch eine Predigt gehalten. Schwester Mathilde war so eine quick, lebendige und fröhliche Schwester. Also ein absolutes tolles Aushängeschild für die Schwesternschaft, muss ich echt sagen. Und ich habe viel gelernt mit ihr, muss ich sagen, weil sie war natürlich auch kantig und das war für mich als junger Prediger nicht ganz so einfach. Aber gut, weil sie immer ein bisschen anders gedacht hat, was ich tun sollte oder wie ich es tun sollte. Aber habe dann gelernt von ihr, von ihrer Leidenschaft und Fröhlichkeit. Und das wollte ich euch ganz kurz noch besagen. Martin Sieler hat die Beerdigung gehalten, unser Vorsitzender vom LGV, die Oberin, war dann auch noch mit dabei gestaltet. Ich habe ein ganz kurzes Wort gesagt, weil ein paar andere, die Göttelfinger was gesagt haben, gesagt, ich dürfen die Stuttgarter nicht fehlen. Das war dann relativ spontan. Aber das nur als kurze Erinnerung. So, jetzt gehen wir schon, wie die letztjährige Jahreslosung. Wisst ihr es noch? Hier, du bist ein Gott, der mich sieht. Trostreiches Wort. Das ist ja irgendwo so eine Kommission, die irgendwo da hockt und dann so ein Wort raussucht für ein Jahr. Manchmal ist es passend, manchmal vielleicht auch nicht so passend, aber auf jeden Fall ein sehr ermutigendes Wort. Und ihr wisst alle schon, die neue Losung, wir machen es heute schnell, dann alles, was er tut, geschehe in Liebe. Klingt wie ein total easy Wort, aber wir müssen da schon ein bisschen tiefer gehen, um die Verhältnisse zu verstehen, wo das reingesprochen worden ist und vor allem auch zu verstehen, was es dann auch für uns bedeuten kann. Da müssen wir gucken in die liebe Stadt Korinth. Da sind so ein paar Ausgrabungen, wo die noch da ist. Diese Stadt Korinth ist im 10. Jahrhundert vor Christi Geburt entstanden, wurde allerdings von den Römern im Jahre 146 vor Christus zerstört und im Jahre 44 vor Christus wieder aufgebaut, 100 Jahre später. Und zwar hat Kaiser Julius Caesar, dann kennen wir heute Asterix und Obelix, der hat dort vor allem entlassene Leute aus dem Militär angesiedelt. Also irgendwann mal, wenn du dein Alter erreicht hast und so deine Erfolge erreicht hast, hast Geld gekriegt praktisch vom römischen Staat und hast dich dann wo niederlassen können, die hat er in Korinth angesiedelt. Also es waren zum Teil noble Leute, reichere Leute, aber Korinth ist auch eine ganz besondere Hafenstadt gewesen und deswegen kamen die vielen armen Leute hin. Also wir haben da die gesellschaftlichen Breite ganz breit da. Da gibt es nämlich den Hafen Lechaim im Westen Richtung damals Kleinasien, heute Türkei, Jerusalem, ja, und der Hafen nach Osten Richtung Rom, ja, also der eine ist im Westen, der andere ist im Osten und dazwischen ist eine kleine Landenge von 8,5 Kilometer, da gibt es sogar einen sogenannten Karrenweg, das heißt, manche Schiffe, wahrscheinlich, wenn es im Herbst, Winter schon so stürmisch geworden ist, hat man praktisch dann über Land mit Sklaven vorne dran rübergezogen, dann zum anderen Hafen, also so ähnlich müssen wir uns ein bisschen mal das vorstellen von der Lage als eine Handelsmetropole, eine Metropole mit armen, aber auch reichen Leuten. Und interessant, es war vor allem auch eine religiöse Metropole, multireligiös. Da hat man natürlich die griechischen Gottheiten angebetet, aber letztendlich auch die ägyptischen Isis-Kult da reingenommen und vieles andere. Es war total multikulturell, nur anders wie Athen. Athen waren so die hohen Gelehrten und in Korinth, da ging einfach der religiöse Punk ab. Da gab Tempelprostituierte, 1000 Tempelprostituierte, hatten die Historiker irgendwo ausgegraben. Also da ging es so richtig zur Sache. Also, da kann man vorstellen, was da in dieser Stadt gewesen ist. Das war so richtig aus unserer Sicht dunkel. Ja. Und interessant, also ich hätte dem Paulus gesagt, tu Korinth weglassen. Ja. Das ist eine Stadt, da bist du nur noch einer unter vielen. Da musst du nicht hingehen. Lass Korinth aus, aber der geht halt dahin. Bei seiner zweiten Missionsreise kommt er dann auch über Korinth und bleibt interessanterweise in Korinth 1,5 Jahre. Und in dieser 1,5 Jahren, wo er dort ist, ist eine kleine christliche Gemeinde entstanden, wo praktisch, ich sag mal, das bei Paulus immer so gewesen ist. Er geht zuerst in die Synagoge, aber da haben sie ihm letztendlich nicht groß Gehör geschenkt und deswegen hat Gott ein gutes Wort ihm sagen müssen, Apostelgeschichte 18 nachzulesen, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also für mich ist ein Wunder, dass in dieser christlichen, in dieser Ort mit dieser Multireligiosität eine christliche Gemeinde entstanden ist. Und die hat sich so versammelt in sogenannten Hauszellen, vielleicht so groß wie bei uns heute Morgen, vielleicht ein bisschen kleiner oder auch mal größer. Also von daher so in die Größenordnung müssen wir uns das ein bisschen vorstellen, haben die Christen, die jungen Christen sich dort getroffen. Aber wie das bei einem Missionar damals gewesen ist, ein Missionar zieht dann halt weiter, ja. Und wie geht's jetzt weiter in Korinth? Und das ist die Problematik. Der Paulus erfährt dann von der Chloe, letztendlich von dem Hauskreis der Chloe, dass praktisch dort es nicht gut aussieht, weil da erstens mal offene theologische Punkte sind. Also sind Dinge, wo sie einfach noch nicht verstanden haben. Das ist die eine Seite. Aber vor allem, da gibt es dann auch Spannungen, ja? Weil es da verschiedene christliche Ausrichtungen gibt. Die kommen da ganz geschwind nicht drauf nachher. Und da der Apollos und der Kephas und dann jeder dort irgendwie sein Grüppchen bilden, dann gibt es Gruppierungen und Denkweisen und so weiter. Und das schafft nicht für Einheit, für Miteinander, sondern das schafft praktisch für ganz andere Richtungen. Und dann schreibt Paulus ihnen im Jahre 55 nach Christus, schreibt er ihnen einen Brief und mit diesem Brief will er versuchen, dass sie auf einen guten Weg kommen. Er schickt mit dem Brief auch der Timotheus mit, den Mitarbeiter, treuer Mitarbeiter von ihm, dass der die Korinther wieder auf eine gute geistliche Wegeführung bringt. Aber das Problem der Korinther ist halt so ein bisschen, das hätte man heute sagen, sensible. Also so ein ganz sensibler, feiner Mensch, wirklich ein guter Theologe, keine Frage, ist zum Glauben gekommen durch Paulus. Aber er ist nicht der, wo praktisch gerade so hartgesottene Leute mit solchen Reich und Arm und alle möglichen kulturellen Unterschiede denen Leute irgendwo auf der Weg helfen kann. Und dann schickt er ihnen einen sogenannten Tränenbrief, den haben wir in der Bibel nicht drin. Ja, so wird er erwähnt im 2. Korintherbrief, den Tränenbrief. Und den schickt er mit dem Titus mit. Und der Titus ist so ein Hautdegen. Der hat in Korinth, auf Kreta dann auch für klare Verhältnisse gesorgt und dort in Korinth ebenfalls. Der hat praktisch durch ihn, haben sie dann geistliche Veränderungen erlebt und dann kann er einen ganz fröhlichen 2. Korintherbrief schreiben, ihnen der, wo wir in der Bibel, also unter 2. Korintherbrief ist dann der 3. Brief und da geht es dann recht gut. Aber wir sind jetzt am 1. Korintherbrief. In diesem Brief hat er also diese Parteiungen, die Gruppierungen angesprochen, hat die Verbote sexueller Beziehungen angesprochen, Rechtsstreitigkeiten, wo die Christen untereinander gehabt haben, Ehescheidung, Ehelosigkeit, Essen von Götzen, Opferfleisch, falsches Feiern vom Abendmahl, Geistesgaben. Das sind einfach von den Themen Breite, was da abgegangen ist, das können wir uns kaum vorstellen. Ja. Und von daher richtig spannend und die Frage auch der Auferstehung, 1. Korinther 15. Und dann ist er so ganz am Abschluss des Briefes. Und dann sagt er eine Doppelaussage. Die eine heißt, der erste Teil von dieser Aussage, seid wachsam und steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. War sicherlich auch mal eine Jahreslosung. Also es klingt so richtig danach. Ja? Und dann der zweite Teil, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Also diese Doppelaussage ist wie so die Quintessenz. Eine Zuspitzung vom ganzen Korintherbrief, was er jetzt zum Abschluss sagen will. Und genau das kommt dann in diesem Wort drin. Es geht natürlich bei der Liebe um das Stichwort der Agape, aber da komme ich gleich dann nochmal drauf. Also, wir sind im 1. Korintherbrief, also an einer ganz wichtigen Stelle. So, jetzt wo ist meine nächste Seite. Ich bin sparsam geworden, habe immer doppelseitig jetzt gedruckt, aber das ist beim Prediger manchmal ein kleines Hirnis. Also, die Aussage, toll, alles was geschehe, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt muss man natürlich sagen, also über Liebe muss man den Korinther nichts sagen. Das St. Pauli von der damaligen Zeit der Reeperbahn, quasi da muss man nichts über Liebe erwähnen, würde man äußerlich sagen, denken. Aber das ist vielleicht Graz Problem. Die griechische Sprache hat nämlich 4 Begriffe für Liebe. Einmal natürlich der Begriff der Eros, ja, klar, das ist nur das Einfachste zu verstehen, denn die Philia, das ist so die Zuneigung, wie immer Menschen so zueinander freundlich und nett zueinander sind und so. Dann gibt es den Begriff Storge, das ist die familiären Beziehungen, die einfach durch die Familie da sind, die Bindungen, die Beziehungen. Und dann gibt es einen Begriff, der eigentlich in der griechischen Sprache keine Bedeutung gehabt hat, ja. Die Philosophen haben diesen Begriff, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal erwähnt. Also in der griechischen Literatur kommt der Begriff Agape nicht vor. Und das war natürlich für die Prediger des Evangeliums die Gelegenheit, diesen griechischen Begriff zu nehmen und ihn dann zu füllen, nämlich mit einer Bedeutung, die eben das Stichwort ausdrücken soll. Die höchste Liebe, eine Liebe, die von Gott kommt, die Menschen gar nicht an sich haben. Es ist eine annehmende Liebe, es ist eine Liebe, die eben sehr aufopferungsvoll ist. Alles, was er tut, geschehe in dieser Agape, in dieser Liebe. Um dieses Thema geht es. Also geschwind die Begriffe, die 5 Begriffe, griechischen Begriffe aus diesem Bibelwort hier abklopfen. Das ist einmal der Begriff Panta. Alle, das ist schon mal relativ einfach, muss man nicht viel auslegen dazu. Einmal Hymon, euch, ja, dann das N in des Ginesteo, sich ereignen und dann eben das Stichwort Agape. Mit dem Stichwort haben wir es natürlich hauptsächlich zu tun. Diese hingebende Liebe, die aus dem, die, ja, ich sag mal, dem es um den anderen geht. Professor Eckstein hat einen ganz tollen Satz gesagt, ich lese nur den Anfang, sonst wird es doch zu kompliziert, aber zumindest wird uns dann schon etwas deutlich. Die Agape hat ihren Grund in sich selbst und schenkt dem Gegenüber Anerkennung und Wertschätzung. Der Eros ist von der Begründung und Motivation seiner Zuneigung durch die Anziehungskraft seines Gegenübers abhängig. Also wenn vom anderen was kommt, kommt von mir auch was, ja. Ja, die Agape erweist sich als du-orientiert, weil sich das Liebende in dem anderen um seiner selbst willen zuwendet. Könnte man noch ein bisschen mehr ergänzen, aber ich lasse es mal bis hierher. Also die Agape, die gibt einfach. Die wartet nicht, bis der andere, bis da was kommt, sondern die Agape gibt und schenkt, egal ob vom anderen was kommt. Es gibt mal so ein schönes Bild, wo man es gegenüberstellen kann. Das Eros-Konzept, da ist das Gefühl, ich habe ein Gefühl für den anderen, dann kommen die Gedanken und dann kommen auch die Taten, das liebevolle Miteinander. Aber beim Eros-Konzept, ist, beim Eros-Prinzip, Agape-Prinzip, ist gerade andersrum. Da ist der Gedanke, ich hab dich lieb, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Und darauf folgen dann auch die Taten. Und dann wächst auch das Gefühl. Ist auch in unserer Liebe zu Gott genauso. Das ist nicht etwas, was auf Gefühl aufgebaut ist, sondern es geht zuerst um eine Entscheidung, ja, in meiner Beziehung, wo dann auch diese Taten der Liebe kommen, dass ich Anbetung, das ist genau das Stichwort, dass ich mich mit ihm rede, dass ich lerne von ihm. Und das geht es im Grunde genommen darum. Also wir haben es mit dieser Jahreslosung ein spannendes Thema und mal eine Frage, die sich dabei stellt, nämlich alles in Liebe, geht das überhaupt? Fragezeichen. Und wir können es einfach klar beantworten, nein, das geht nicht. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen, wie kein Mensch von uns kann das behaupten. Ich mache alles aus Liebe. Ja. Dann, wenn man das Stichwort Agape noch reinbringt, dann wird es dann klar, nee, das kriegt keiner hin. Tja, nun, was machen wir dann mit so einer Jahreslosung? Das sind so Worte, wo man so schön verbiegen kann, gell? Aber wir wollen ja weiter ehrlich sein an der Stelle. In Agape leben eben, wie kann das geschehen? Wie kann das passieren, dass bei mir in meinem Leben immer mehr von dieser Liebe Gottes geprägt ist, von dieser Aufopferungswille? Ja, da merken wir schon, um was es geht. Bevor ich diese Liebe, die ich nicht habe, leben kann, muss ich sie selber empfangen. Also, ich muss Empfangender seiner Liebe sein. Ganz wichtiges Stichwort. Empfangender seiner Liebe sein. Und darum geht es, dass wir im Glauben leben. Dass wir merken, wie sehr uns Gott lieb hat. Und da geht es nicht um ein Gefühl, Da geht's um ein Wissen, um eine Botschaft. Gott hat mich lieb, egal wie es mir geht, egal wie ich in meinem Leben versagt habe. Meine Schuld ist vergeben, wenn ich an Christus glaube. Ich weiß, er ist bei mir alle Tage, egal wo ich bin und was ich tue. Dieses Gewisse, ich bin von ihm geliebt, seine Kraft durch seinen Geist wirkt in mir. Das macht diese Liebe aus. Und es ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass wir das eben dann vor Augen haben. Wenn es jetzt heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann ist genau das, weil ich von Gott geliebt bin, möchte ich, dass auch das, was ich tue, immer mehr von seiner Liebe geprägt wird. Und in meinem Leben deutlich, wenn Liebe mein Leben prägt, so habe ich mal diesen nächsten Gedanken überschrieben. Darum geht's eigentlich. Und das Thema Liebe von Gott ist ja bekannt. Als der Jüngling da zu Jesus kommt und da fragt, was ist das höchste Gebot? Und da hat Jesus ihm ganz klar gesagt, das höchste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott und so weiter. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Alttestamentlich, steht im Alten Testament, in 3. Mose drin. Also ist nichts, was irgendwie neu wäre. Das steht schon für die Israeliten drin, aber sie halten es halt nicht. Das ist das Problem. Und jetzt kommt Jesus und er wiederholt es im Grunde. Das Zentrale ist letztendlich unsere Beziehung zu ihm. Und wenn unsere Beziehung zu ihm von Liebe geprägt ist, wenn wir seine Liebe empfangen, dann geben wir sie auch weiter. Aber leider in der christlichen Gemeinde ist das ein sehr wunder Punkt. Peter Strauch, der ja viele tolle Lieder gedichtet hat, wurde mal gefragt am Ende seines Lebens, was so die größten Hindernisse der Christen in unserem Land sind. Und da hat er tatsächlich die Aussage getätigt, nach meinem über 40-jährigen Dienst in christlichen Kirchen und Gemeinden habe ich eine eindeutige Antwort darauf. Es fehlt ihnen an Liebe. Und was dabei besonders verhängnisvoll ist, verbal ist sie bei ihnen durchaus vorhanden. Liebe ist eines der meistgebrauchten Worte der Christen. Sie singen und reden davon und doch ist so wenig davon zu spüren. Nein, das gilt nicht für alle, aber doch für so viele, dass es sich lohnt, darüber zu reden und zu schreiben. Diese Aussage, die muss man sich schon zu Herzen nehmen. Ja, darum geht's, dass diese Liebe deutlich wird. 55 nach Christus hat dieses Wort die Korinther erreicht, die anscheinend ja so viel von Liebe wissen. Aber gerade bei ihnen ist es wichtig, dass sie lernen, aus der Liebe Gottes zu leben. Das, was sie von Gott empfangen, auch weiterzugeben, eine schenkende Liebe. Und die ist das Problem beim Abendmarkt, gell? Da hinten haben wir gegessen, da hat jeder, die Reichen futtern ihren Teilen, die Armen hocken, haben nichts. Da fängt es dann schon an, da merkt man, dass die Liebe nicht so weit her ist bei der Gemeinde. Aber genau das sind die Punkte, wo sie lernen müssen. Und wir heute, 2024, fehlt es da auch an der Liebe. Heißt meine Aussage, wem wenig vergeben ist, wird der liebt wenig. Oder wem viel vergeben ist, der liebt viel. Kann man ja rumdrehen. Und das haben wir zum Beispiel bei der Frau Maria Magdalena so deutlich. Die hat eine Liebe zu Jesus gehabt. Und die hat gewusst, Jesus hat mich verändert. Ich bin neu geworden durch Jesus und das hat dann ihre Beziehung geprägt zu ihm. Und genau das ist das, was für uns wichtig ist, dass wir mal begreifen, was Jesus uns geschenkt hat, was wir durch ihn haben, dass uns Vergebung zuteil geworden ist, dass wir durch ihn leben. Dann ist das was ganz Großartiges und dann werden wir auch diese Liebe, die wir uns dann bewusst ist, auch leben in unserem Alltag. Also bitte hört auf, jetzt strengen wir uns halt ein bisschen besser an, das Wort, die guten Vorsätze, ja, wir lieben jetzt ein bisschen mehr und wir sind netter zueinander in der Gemeinde. Lasst es bleiben, lasst es echt bleiben. Sondern macht euch lieber deutlich, nein, die Liebe Gottes soll mich in diesem Jahr immer mehr erfüllen. Das wünsche ich mir, alles in Liebe, weil wir den Liebhaber des Lebens gehören. Weil alles in Liebe, weil Liebe, die DNA der Jesus-Leute gehört, alles in Liebe, weil ohne Liebe alles nichts ist. Ja. Das ist im Grunde genommen die tolle Botschaft. Aber dazu braucht es vielleicht Veränderung. Paulus hat mal geschrieben im Römerbrief, und seid und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist, die Elberfelder Übersetzung. Denn mir ist aufgefallen, der Elberfelder Übersetzung, die hat an der Stelle was ganz Wichtiges und Richtiges getan. Nämlich, die spricht nicht nur alles aus bei euch, quasi tut, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, sondern vom Urtext her heißt es eigentlich alles anders. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das hängt nicht wieder an unserem Tun, sondern dass alles in dem, was wir leben, in der Liebe geschieht, und da braucht es diese Veränderung von unserem lebendigen Gott. Wenn Bilder sprechen können, so sage ich mal, ich will jetzt mal ein Bild, ich liebe immer die Jahreslosungsbilder von der Dorothy Krämer, die wohnt ja in Esslingen, und das ist immer faszinierend, ihre Bilder. Und diesmal hat sie was gemacht, was sie nie gemacht hat, also aus meinem Kenntnisstand. Denn sie ist klar geworden, das Herzen, das kommt natürlich bei allen Malern vor, ist logisch. Thema Liebe, immer schön Herzen und auch schön hell und die Farben rot und so, passt ja alles. Aber sie hat jetzt was ganz Merkwürdiges gemacht, nämlich sie hat da einen Bibeltext hinterlegt. Passt ja eigentlich nicht zum künstlerischen Bild, einfach Buchstaben hinten dran machen. Aber es geht eben genau um die Frage, um welche Liebe geht es denn eigentlich? Und dann nimmt sie 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen reden, hätte der Liebe nicht. Ja? Da kommen ja die Gedanken auf, ohne Liebe wäre mein Reden wie ein Scheppern. Ist keine Liebe letztendlich darin. Und ohne Liebe wäre alle Erkenntnis Gottes nichts. Also wenn ich auch große Erkenntnis habe, ist wertlos ohne Liebe. Liebe ist unvergängliches Ende. Liebe ist langmütig, freundlich, sie freut sich an der Wahrheit. Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Könnt's gerne nachlesen. Das ist die Liebe, um die es geht, die ich nicht habe, aber wo Jesus mich beschenken möchte. Nun, was nehmen wir mit auch für diese Woche, die vor uns liegt? Es geht letztendlich zuerst mal um unser Denken. Dass die Liebe Gottes unser Denken prägt. Ich sehe den anderen und denke, oh, sondern ich freue mich am anderen. Ich weiß, dass er genauso ein Geliebter ist von Gott, egal wie der aussieht. In irgendeiner der Stadt, der einem Straßenrand begegnet. Dass ich mein Denken ändere oder den Lehrer, mit dem ich Probleme habe, oder den Nachbarn, der mir Schwierigkeiten bereitet, er ist ein von Gott Geliebter. Ja, das ist das, was Gottes Geist wirkt, dass ich da anders sehen lerne, dann anders auch reden lerne. Dass seine Liebe mein Reden prägt. Wir reden im Tag 16.000 Worte, ich vielleicht ein paar mehr wie andere. Manche kommen vielleicht schon mit 10.000 aus, mag sein. Aber auf jeden Fall, egal was wir und wie viel wir reden, diese Rede, die Worte, was ich rede, soll von der Liebe Gottes geprägt sein. Und dann auch mein Handeln von der Liebe Gottes geprägt sein. Die Liebe zu leben lohnt sich. Sie ist freundlich eben, sie ist hoffnungsvoll, sie ist geduldig, sie ist verbindend, sie ist versöhnend. Diese Liebe, da geschieht Veränderung. Und das ist das, was mich bei der Schwester Mathilde auch so beeindruckt hat. Ihre Fröhlichkeit, ihre Herzlichkeit, ihre Wertschätzung. Das habe ich am Anfang nicht so gemerkt. Da ist sie eher ein bisschen für mich kantig gewesen. Ja? Aber was ich die letzten Telefonate, was ich mit ihr hatte, das war so schön. Ja? Es war so wert und liebe Grüße an meine Frau und so wertschätzend. Das hat gut getan. Und habe ich gelernt, ja, so möchte ich auch sein. Für andere da sein, alles bei euch geschehe in Liebe. Und wir gucken uns jetzt ein kleines Video an, in Pottery Slam, so was Modernes ist das, ja. Übrigens, wenn jemand unter dem Stichwort Pottery Slam meinen Namen, Nachnamen hört, das hat tatsächlich mit meiner Verwandtschaft zu tun, mein Neffe ist da Künstler, in Konstanz wohnt er unter und ist da der Marvin, der ist da unterwegs, von daher hat er dem Namen mal begegnet, das ist ein Neffe von mir, gell? Ich habe mal ab und zu schon gesprochen über sein, ich ermutige ihn meistens und na, das ist immer nett, wenn wir uns begegnen, aber selten, aber schön. Aber jetzt kommt nicht er, sondern jemand anders.
Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Wie soll ich das verstehen? Sind das nicht zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Das, was ich tue und das, was ich dabei denke? Dass ich jedes Mal mein Herz verschenke, das muss doch nicht sein. Die gute Tat allein tut es doch auch. Und ich frage mich, ist Lieben eventuell in Wirklichkeit sogar unprofessionell? Brauche ich nicht generell eine gesunde Distanz zu dem, was ich tue? Oder gebe ich mich ganz und gar hin mit dem, was ich habe und bin? Macht das etwa Sinn? Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Nicht um von allen gesehen zu werden, nicht um anderen zu imponieren, nicht um eigene Defizite zu kompensieren, nicht um mir selbst etwas zu beweisen, nicht damit andere mich bewundern und preisen, nicht um den agilen Helden zu spielen, nicht für ein paar Likes in Social Media oder für einen Eintrag in Wikipedia, nicht um in aller Munde zu sein, nein, im Grunde allein aus Liebe. Denn Liebe gewinnt. Liebe beginnt immer wieder neu. Sie ist treu und unerschütterlich, väterlich und mütterlich, gutmütig, gütig und wohlgesinnt. Liebe gewinnt. Liebe gewinnt. Liebe spinnt viele Fäden, zeigt Verständnis für jeden. Sie ist freundlich und fair, stellt Verbindungen her. Sie überwindet Barrieren, muss sich nicht groß erklären, egal was sie beginnt. Liebe gewinnt. Liebe gewinnt. Selbst im Labyrinth von Missgunst und Hass findet sie irgendwas, was liebenswert ist. Selbst im größten Mist vergisst sie nicht ihren Daseinszweck und in ihrem Gepäck ist kein Platz für Streit und für Bitterkeit. Sie spielt nicht jedes Spiel mit, durchbricht notfalls die Regel. Sie setzt ihre Segel manchmal gegen den Wind. Liebe gewinnt. Liebe gewinnt. Kein kurzer Sprint, eher ein Langstreckenlauf. Liebe spielt sich nicht auf wie ein Siegertyp, der gut dastehen will. Sie agiert eher still, unauffällig und leise und zieht doch weite Kreise, bahnt sich eine Schneise, zeigt im blickdichten Dickicht Verständnis und Rücksicht ein Stück Licht, bevor alle Hoffnung zerrinnt. Liebe gewinnt.
Wo ist die Liebe, die wirklich liebt, die nicht nur nimmt, die gerne gibt? Liebt, die nicht nur nimmt, die gerne gibt, die gerne gibt.
Liebe gewinnt. Sie bleibt anderen nichts schuldig. Sie ist freundlich, geduldig, aufrichtig, ehrlich, für andere da und macht sich doch entbehrlich. Sie will niemanden zwingen, sie drängt sich nicht auf. Sie ist nicht überheblich und nichts ist vergeblich von dem, was sie tut. Sie macht es gut, denn sie hat Gutes im Sinn. Sie sieht richtig hin, sie stellt sich nicht blind. Liebe gewinnt. Liebe gewinnt. Sie macht sich nicht wichtig. Was sie tut, tut sie richtig. Nicht halbherzig, sondern zu 100%, weil sie keine halben Sachen kennt, weil sie brennt. Ihr Atem ist lang, ohne Geltungsdrang, ohne Zwang, setzt sie Großes in Gang. Liebe gewinnt. Definitiv, kein anderes Motiv. Liebe liebt intensiv, sie denkt positiv. Ein Liebesbrief voller Leidenschaft, eine himmlische Kraft, die Gott mir gibt. Ich kann lieben, weil er mich liebt. Liebe macht diese Welt zu einem besseren Ort, mit Wort und mit Tat und in der Tat mit viel Herzblut. Sie ist das Höchste, wonach ich streben kann. Sie ist das Größte, was ich geben kann. Und das kommt bei meinem Gegenüber an. Ob ich geliebt habe oder nicht, fällt ins Gewicht. Liebe bleibt für immer bestehen. Das, was ich tue, soll in Liebe geschehen.
Herr Jesus, und das bitten wir dich, dass das genau in unserem Leben passiert, dass es in unserer Gemeinde passiert, dass deine Liebe uns prägt, dass das, was wir tun, immer mehr von dir geprägt ist, von deiner Liebe. Herr, und du siehst unser Leben, du weißt, wie es bei uns aussieht. Wo die Stellen sind, wo das eben nicht ausstrahlt, sondern eher die Härte und Unfreundlichkeit. Das Kalte. Aber du bist der Herr, der durch seinen Geist uns verändert. Und lass uns diesem Jahr Erfahrungen machen, dass wir entdecken, wie du mit deiner Liebe uns erfüllst und wie du uns prägst. Lass das geschehen auch in diesem Jahr. Weißt du, was in jedem Grad bewegt, Herr? Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen und mit dem Wirken deines Geistes. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.